Jesus, hab du Dank, dass du Dieter hierher begleitet hast und dass wir jetzt gemeinsam auch auf dich hören können, auf dein Wort. Wir bitten dich, dass du Weisheit schenkst und offene Ohren und offene Herzen. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Vor vielen Jahren ist eine Familie aus der Gemeinde in Strengelbach nach Australien ausgewandert. Das Ganze hat eine erhebliche Vorbereitung erfordert in mehrfacher Hinsicht. Auf der einen Seite mussten sie über viele Jahre hinweg Geld auf die Seite legen, um dieses Auswandern finanzieren zu können. Sie mussten Englisch lernen, sie mussten eine Sprachprüfung bestehen. Und sie mussten auch dem australischen Staat nachweisen, dass sie Qualitäten haben, die dort gebraucht werden. Die nehmen nicht jeden. Und dann wurde dann alles konkret, nachdem die Prüfung bestanden war etc. Und sie wollten noch eine ganze Reihe Dinge mitnehmen, die nicht in einem Koffer Platz haben, sondern es war klar, sie füllen einen Container. Und sie wussten, wie lang, wie breit und wie hoch der ist. Und der Mann hat effektiv im Kellerabteil einen Raum abgeklebt, so lang, so breit, so hoch, um genau planen zu können, was können wir mitnehmen, was hat Platz. Können wir das E-Piano mitnehmen oder hat es keinen Platz mehr? Dann kam dann der Tag, der Container stand dort, dann musste ein Packmeister kommen. Man kann nicht einfach als Laie so einen Container packen. Der hat alles reingestellt und verstaut und gesichert und musste unterschreiben. Nicht, dass, wenn der Container ankommt, alles durcheinander ist und zerstört und die Versicherung bezahlen muss. Und dann ist dann der Container abgeholt worden, sie haben die Koffer gepackt, das Flugzeug flog hin und irgendwann kam dann die Nachricht, sie können ihre Sachen abholen. Und die lagen dann in einer großen Lagerhalle, wunderschön am Boden ausgebreitet. Auswandern ist ein größeres Projekt, erfordert viele Vorbereitungen. Und die spannende Frage ist immer noch, ja, wenn wir dann dort sind und wenn wir dann die Kultur kennenlernen, und sie haben schon Unterschiede gemerkt, Unterschiede zur Schweiz. Irgendwann, als sie zu Besuch kamen, sagte der Mann, ja, dort in Australien, da lebt man nicht, um zu arbeiten. Da arbeitet man, um zu leben. Das ist eine ganz andere Philosophie. Und die eine der spannendsten Fragen ist natürlich auch, werden wir irgendwie auch innerlich, emotional dort zu Hause sein? Oder werden wir immer an die Schweiz zurückdenken und, ach, wie war das gut damals? Auffahrt, da geht es darum, dass Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat. Aber im Unterschied zu dieser Familie ist er nicht in ein fremdes Land ausgewandert. Und er musste sich keine Gedanken oder Sorgen darüber machen, wie wird es am neuen Ort sein, sondern für ihn war es eigentlich ein Nachhausekommen. Seine Gedanken, oder man kann vielleicht auch sagen, seine Sorgen, die galten eher seinen Jüngern, die er zurücklässt. Er sagte sich, ich gehe, ich verlasse diese Erde und diese Welt, aber die bleiben und die sollen auch noch bleiben. Und er hat gewusst, dass sie die da bleiben und ich bin nicht mehr wahrnehmbar, unter ihnen, das ist gar nicht so leicht. Und darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken, anhand vom hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, wo Jesus sich Gedanken macht, was brauchen meine Jünger, wenn ich nicht mehr da bin, wenn sie in gewisser Hinsicht alleine sind. Jesus bittet für seine Jünger, und er fragt sich, was brauchen sie, wenn ich nicht mehr da bin? Was ist mir wichtig? Wofür will ich den Vater im Himmel bitten? Was brauchen sie, um zum Leben, zum Überleben? Und dazu lese ich aus Johannes 17, nicht das ganze Kapitel. Wer es von hinten nicht gut lesen kann, von vorne geht es etwas besser. Immer schwierig zu Hause abzuschätzen. Vers 11. Ich bleibe nicht länger in der Welt. Ich komme ja zu dir. Aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündet habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. So Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir bewahrt, die ich ihnen verkündet habe. Ich habe sie gut beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem, der verloren gehen musste. Denn damit ging in Erfüllung, was die Schrift vorausgesagt hatte. Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst, denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genau so habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir und leben in der Wahrheit. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast, denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt. Aber ich habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. Und so bleibe ich mit ihnen verbunden. Das ist ein intensiver Text und es ist heute Morgen nicht möglich, auf alles einzugehen. Ich möchte mich konzentrieren auf das Leben im täglichen Spannungsfeld. Jesus betet für seine Jünger, weil er weiß, es ist nicht so einfach, wenn ich nicht mehr bei ihnen bin. Und wir leben in einem Spannungsfeld, einmal von der Welt, wie Jesus hier sagt, und die Jünger sind in dieser Welt und auf der anderen Seite mit Gott verbunden. Und ein Leben in diesem Spannungsfeld, das ist nicht immer ein Spaziergang. Und dazu möchte ich heute Morgen ein paar Gedanken mit euch teilen. Fangen wir an mit der Welt. Welt, das ist nicht einfach das, was Gott geschaffen hat, sondern in dieser Ausdrucksweise ist Welt der Teil der Schöpfung, der sich von Gott losgelöst hat oder vielleicht sogar gegen Gott gewandt hat. Und da kann Jesus sagen, die Welt ist böse, die Welt ist schlecht. Ich bin gestern mit dem Zug nach Hause gekommen, steige am Bahnhof aus, gehe zu meinem Velo und sehe, da hat mir einer den Sattel geklaut. Nicht nur den Sattel, sondern auch mit der Sattelstange. Einfach den Schnellverschluss geöffnet, rausgezogen und tschüss. Das war ein guter Sattel. Mit diesem Sattel habe ich viele tausend Kilometer zurückgelegt. Es war nicht eine einfache Sattelstange, es war eine gefederte Sattelstange. Und irgendein Lümmel nimmt mir das Ding weg. Ich habe dann mit diesem Sattel viele Velotouren mit meiner Frau gemacht. Ich lasse euch jetzt nicht, gebe euch nicht Anteil an den Gedanken und Gefühlen, die mich in dem Moment bewegt haben. aber begeistert war ich nicht. Meine große Befürchtung ist aber, dass die meisten von euch schon Schlimmeres erlebt haben. Vielleicht hat man dir nicht nur einen Sattel gestohlen, sondern ein ganzes Velo oder noch etwas Größeres oder etwas Wertvolleres. Vielleicht bist du im Leben mal so richtig betrogen worden. Vielleicht hat man dir deinen guten Ruf gestohlen oder beschädigt oder deine körperliche oder seelische Integrität massiv verletzt. Die Welt ist groß und schlecht. Aber das, was Jesus hier meint, das dreht sich nicht darum. Denn das, was ich jetzt beschrieben habe, das kann jedem passieren. Dass einem der Velosattel oder das Velo oder etwas anderes gestohlen wird. Sondern Jesus ist sich bewusst, die Welt, die sich von Gott losgelöst hat oder gegen ihn gewandt hat, die hasst mich. Und er weiß, sie wird auch euch hassen, die Jünger. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der heute Morgen nicht da ist, uns hasst. Das wäre schlimm. Aber wer zu Jesus gehört, muss mit Ablehnung und muss mit Widerstand rechnen. Christen auf dieser Erde, die verfolgt werden, die erleben das sehr, sehr massiv. Und Christenverfolgung ist ein großes Thema, aktuell viel schlimmer als vielleicht vor 20 Jahren. Und ich bitte euch, betet für Christen, denen dieser Hass viel, viel stärker begegnet und die damit konfrontiert sind als wir hier. Aber Jesus macht sich da keine Illusionen. Er hat den Hass bei sich selbst gespürt, die Ablehnung. Und er weiß, das wird auch meinen Jüngern so gehen. Und er mutet uns das zu. Aber er weiß, es ist nicht leicht, darum betet er für die Jünger. Er sagt sogar explizit in seinem Gebet, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie da rausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er will nicht, dass Christen sich irgendwo verstecken aus Angst vor der Welt oder um sich das Leben so ein bisschen einfacher zu machen. Jesus sagt, so wie Gott, Vater, du mich gesandt hast, sende ich sie in die Welt, mitten rein in dieses Spannungsfeld. Du sollst ein Botschafter Jesu sein, wenn du zu ihm gehörst und ihm nachfolgst. Du sollst ein Botschafter sein, du sollst Jesus da repräsentieren, wo du lebst und wo du arbeitest. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, Verwandtschaft, am Arbeitsplatz sollst du Jesus repräsentieren mit dem Ziel und in der Hoffnung, dass andere Menschen auch durch dich erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Eben, wenn wir hier einseitig davon lesen, die Welt hat mich gehasst und sie wird auch meine Jünger hassen. Wir lesen im Neuen Testament auch andere Stellen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie geopfert hat. Das heißt, es geht darum, dass wir nicht Angst haben vor der Welt, dass wir sie nicht verachten. Ja, dir. Dass wir uns nicht zurückziehen, sondern dass wir eine Haltung der Liebe gegenüber den Menschen immer mehr aufbauen können. Das ist nicht leicht und darum betet Jesus für seine Jünger. Und Jesus sagt, ich bete nicht nur für die 12 oder für die 11, sondern für alle, die durch sie zum Glauben an ihn kommen. Und das sind alle die eingeschlossen, die heute Jesus nachfolgen. Und das ist gut zu wissen. Das ist die Welt. Die Jünger, wie gesagt, wir leben, wenn du zu Jesus gehörst, lebst du in einem Spannungsfeld. Und in einer Gesellschaft, die sich mehr und mehr von Gott abwendet und je mehr Menschen aus der Kirche austreten und je länger das andauert und wenn immer weniger Menschen wissen, ja, Auffahrt, keine Ahnung, was, wieso wir das feiern, das ist einfach toll, dass wir heute frei haben. Da waren ganz viele Menschen heute im Zug mit Rucksack und Wanderschuhen. Toll! Aber wieso wir das feiern? Keine Ahnung. Und das hinterlässt tiefe Spuren in der Gesellschaft. Ich sage das nicht, damit wir uns lustig machen über die, die das nicht wissen. Das ist schmerzhaft. Ein Zeichen dafür, dass sie diesen Gott nicht kennen. Aber seien wir ehrlich, dieses Spannungsfeld. Es ist ja nicht so, dass wir hier so etwas wie heile Welt hätten und wenn wir das Gebäude verlassen, dann sind wir dann in der Welt. Sondern das Spannungsfeld hat ja jeder in sich drin. Also ich hoffe, dass du das schon gespürt hast. Dieses Spannungsfeld zwischen Gott und der Welt, zwischen verschiedenen Kräften, die uns in unterschiedliche Richtungen ziehen wollen. Das Spannungsfeld ist in jedem Christen im Herz drin. Leider. Und Jesus weiß, sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, ist kein Spaziergang. Und darum betet Jesus für seine Jünger. Speziell, wenn er nicht mehr bei ihnen ist, wenn er nicht mehr sichtbar mit den fünf Sinnen wahrnehmbar da ist und sie im engeren Sinne anleiten kann. Und doch, Jesus ist da, er umgibt uns, er ist im Herzen von jedem, der zu ihm gehört, aber nicht so wahrnehmbar. Man spürt ihn nicht immer. Jesus betet um Bewahrung für seine Jünger, nicht nur, dass sie vor dem Bösen geschützt sind, sondern dass sie heilig sein sollen. Und er gibt ihnen da verschiedene Ressourcen mit. Er sagt, ich habe ihnen, Vater, dein Wort gegeben. Das ist vordergründig dieses Buch, die Bibel. Ohne das kommen wir nicht klar im Leben. Ohne das geht es nicht. Er hat gesagt, ich will, dass sie meine Freude in sich haben. Nicht nur so ein bisschen, sondern das ganze Paket. Ich habe ihnen deine Liebe gegeben. Und nicht nur ein bisschen, sondern das ganze Paket. Wie gesagt, es ist kein Spaziergang, sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen. Aber Jesus hat dieses Spannungsfeld selbst am eigenen Leib erlebt und erlitten. Vers 19. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir. Jesus hat sich diesem Spannungsfeld gestellt, ungeschützt. Und es hat ihn viel Mühe, Leid gekostet und sogar den Tod. Das war kein Unfall, sondern er hat das bewusst in Kauf genommen. Er ist auf diese Erde gekommen, um den Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, sie erfahrbar zu machen und im Wissen, viele werden mich ablehnen und man wird mich irgendwann ans Kreuz nageln. Das hat er gewusst und das hat er gewollt. Aus Liebe zu euch allen hier, zu den Menschen hier in der Umgebung, im Schwarzbubenland, im Laufetal, in anderen Ländern Europas, in anderen Kontinenten. So viel bedeuten wir diesem Gott, dass er die Trennung zu den Menschen aufheben wollte. Und dass er, auch wenn er physisch, leiblich nicht mehr da ist, dass die Menschen in einer tiefen, engen Verbundenheit mit ihm leben können. Und damit kommen wir zu dem dritten Punkt. Es geht darum, diesen Gott nicht nur Wissen über ihn zu sammeln, sondern ihn kennenzulernen, ihn zu erkennen. Und da gibt es diesen spannenden Satz im Vers 3, den ich nicht gelesen habe. Darin besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich kann euch viel Wissen über diesen Gott weitergeben, was ich schon gelesen habe über diesen Gott, dass er ewig ist, heilig, allmächtig, allgegenwärtig. Ich kann euch viel Wissen weitergeben. Aber diesen Gott zu erkennen, ihn kennenzulernen, geht weit darüber hinaus. Das betrifft nicht nur meinen Kopf, mein Denken, sondern es betrifft mich als ganze Person. Ich habe kürzlich einen älteren Mann im Pflegeheim besucht und für ihn ist klar, er befindet sich auf der letzten Meile seines Lebens, wobei im Moment niemand sagen kann, wie lang diese Meile zeitlich betrachtet ist. Es ist klar, das ist die letzte Meile. Die Kräfte nehmen sukzessiv ab. Das ist wie die allerletzte Möglichkeit, um zu sagen, jetzt werde ich diesem Gott bald begegnen, jetzt wird es höchste Zeit, ihn kennenzulernen. In gewisser Hinsicht ist es reichlich spät oder schon fast zu spät. Diesen Gott kennenzulernen, damit sollte man viel früher anfangen. In jungen Jahren. Das ist ein mehrjähriger Prozess. Das dauert, das passiert nicht einfach so. Diesen Gott kennenzulernen. Wie kann man diesen Gott kennenlernen? eine der wertvollsten Quellen ist, dass man sich diesem Buch aussetzt, immer wieder liest und nicht nur Wissen sammelt, sondern Gott, was willst du mir durch dieses alte Buch sagen? Hilf mir, dich zu erkennen und kennenzulernen durch dieses Buch. Es hat viel damit zu tun, dass man sich die Zeit nimmt, vor diesem Gott zur Ruhe zu kommen, zu beten und nicht nur eine Fürbitteliste abzuarbeiten, sondern vor das Angesicht dieses Gottes zu kommen, sein Herz zu öffnen und sein Leben mit ihm zu teilen. Das Gute und das weniger Gute. Das Schmerzhafte, das, was wir nicht verstehen, wo wir fast nicht drüber wegkommen. Diesen Gott kennenzulernen bedeutet auch, dass ich durch alle Höhen und Tiefen zusammen mit diesem Gott gehe. Nicht nur am Sonntag, nicht nur im Gottesdienst, sondern 7x24 Stunden. Zu Hause in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, im Verein, wo auch immer du bist. Ob du gesund bist oder krank, ob du fröhlich bist oder in einer Depression. Ich gehe immer mit diesem Gott in einem liebevollen Miteinander durchs Leben und möchte ihn, egal in welcher Situation, erfahren und erleben. Auch wenn ich ihn mit meinen 5 Sinnen nicht wahrnehmen kann. Er ist da und er gibt sich zu erkennen. Wie kann ich diesen Gott kennenlernen? Ich würde sagen, der erste Schritt ist, dass man das zu Gott sagt. Ich möchte dich kennenlernen. Und nicht nur einmal, sondern wiederkehrend. Ich möchte dich kennenlernen. Und das ist ein Entschluss, den du fassen musst. Einmal und an dem du festhalten solltest. Ich kann dir das nicht abnehmen. Das kann niemand für dich tun. Wenn jemand da ist, der schon mal gehört hat, auf der hohen Winde, da oben ist es schön, 1200 Meter, tolle Aussicht ringsherum. Und du sagst, da möchte ich auch mal hin. Dann musst du dich aufmachen und dann musst du dorthin gehen. Ich glaube nicht, dass dich jemand da hochträgt. Du musst losmarschieren, Büsserach, Erschwil, und dann geht's bergauf. Längere Zeit. Also die sich auskennen, wissen, man kann auch mit dem Bus zum Paswang-Tunnel fahren und dann rüberlaufen, das geht auch. Aber du musst selbst hinlaufen, das nimmt dir keiner ab. Gott kennenzulernen, das nimmt dir keiner ab. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Verantwortung. Und Gott freut sich, dich dir noch viel mehr zu erkennen zu geben. Wenn das ewige Leben darin besteht, diesen Gott kennenzulernen, muss man klar sagen, das ist wahrscheinlich die größte Aufgabe, die ich als Mensch und als Christ auf dieser Erde habe. Diesen Gott kennenzulernen, dem ich einmal face to face gegenübertreten werde. Das wird spannend. Es ist Jesus so wichtig, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir in einer tiefen Verbundenheit mit ihm leben, mit einer zunehmenden Verbundenheit. Vers 11. Ich bleibe nicht länger in der Welt, ich komme ja zu dir, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündigt habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Vers 13, ja, ich komme zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Vers 21, sie sollen untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Vers 23, ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie so, wie du mich liebst. Wir merken, es ist Jesus sehr wichtig, dass seine Jünger in dieser tiefen Verbundenheit mit ihm und mit dem Vater leben. Und ich hoffe, es ist niemand da, der sagt, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre Christ oder ein paar Jahrzehnte, ich glaube, das habe ich jetzt durch, das kenne ich. Ich hoffe nicht, dass das irgendjemand hier denkt. Solange wir es mit dem ewigen, allmächtigen Gott zu tun haben, ist da noch immer mehr zu entdecken. Viel mehr, das sind noch ganz neue Dimensionen zu entdecken und zu erleben. schon auf dieser Erde und dann erst recht in der Ewigkeit. Es geht darum, dass durch diese Verbundenheit mit dem dreieinigen Gott, dass ich durchdrungen werde und dass ein Veränderungsprozess in mir und in dir stattfinden soll. Und das hat ganz verschiedene Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass Jesus die Verbundenheit von ihm mit dem Vater und seine Verbundenheit mit den Jüngern unlösbar verknüpft mit dem Einssein der Jünger. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins seien. Einssein, das heißt nicht, dass es keine Unterschiede gibt. Einssein heißt, da ist nichts, was uns trennt. Das sind immer Unterschiede. Aber es ist wichtig, dass nichts da ist, was uns trennt. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Unterschieden um? Und ich glaube, das hat Jesus bei seinen Jüngern gemerkt. Und deswegen betet er dafür, dass die Jünger eins sind, trotz aller Unterschiede. Er betet dafür. Und er verknüpft das unlösbar mit unserer Verbundenheit mit dem lebendigen Gott. Ich sag's mal so, wenn du merkst, dass die Unterschiede zu anderen Christen, dass dich das je länger, desto mehr stört, intensiver stört, dass du anfängst, dich über andere aufzuregen, dass du anfängst, andere Christen zu verachten oder dass du Angst hast vor ihnen, wenn du merkst, dass es in deinem Herzen eng wird und dass du immer kleinkrämerischer wirst und kleinkarierter, dann solltest du innehalten und dich fragen, wie ist es um meine Verbundenheit mit dem lebendigen Gott bestellt? Das könnte ein Signal sein, dass diese Verbundenheit mit dem lebendigen Gott gelitten hat. Jesus ist es wichtig, dass seine Jünger eins sind miteinander. Wie gesagt, das heißt nicht, dass da keine Unterschiede sind. Es heißt, es trennt sie nichts. Und das ist ihm ein zentrales Anliegen. Dieses Anliegen kommt mehrfach her in diesem Gebet, dass die Jünger eins sind. Aber das ist alles andere als selbstverständlich. Wir sollen nicht einfach so mit Sicherheitsabstand miteinander umgehen, einfach einander nicht zu nahe kommen, nicht, dass plötzlich irgendwo etwas aufbricht, ein Konflikt entsteht. Und das ist das Letzte und das kommt auch mehrfach in diesem Kapitel vor. Daran, dass ihr eins seid, sagt Jesus, soll die Welt erkennen, dass der Vater ihn gesandt hat. Das ist eine zentrale Möglichkeit, dass die Welt erkennen kann, Jesus ist der Sohn Gottes. Dadurch, dass die Jünger eins sind, dass sie gelernt haben, mit Unterschieden auf eine großherzige, liebevolle und barmherzige Weise umzugehen. Daran soll die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Das heißt auch, da haben wir eine Mitverantwortung. Wenn wir unter uns ein kühles Miteinander dulden oder sogar Konflikte etc., dann hat das Auswirkungen nicht nur für uns, sondern auch auf unsere Ausstrahlung nach außen. Jesus deutet hier eine Verantwortung an, die wir nicht unterschätzen sollten. Die Einheit zu bewahren, das zu bewahren, dass uns nichts trennt bei allen Unterschieden, das ist auch kein Spaziergang. Aber wir sollen wissen, das ist Jesus sehr, sehr wichtig. Und wenn wir das erleben können, bei aller Unterschiedlichkeit, dass wir einander in Liebe, in Barmherzigkeit, in Großherzigkeit begegnen können, dann zu erfahren, wie wohltuend das sein kann. Und wie das je nachdem sogar führt, dass Unterschiede kleiner werden. Nicht durch Druck, durch Manipulation oder weil jemand Angst hat und sich anpasst, sondern wie natürlich. Wir müssen zum Glück nicht an allen Unterschieden hart arbeiten, damit sie kleiner werden oder vielleicht sogar verschwinden. Jesus war sich bewusst, wenn ich gehe, bleiben meine Jünger zurück. Und das wird nicht leicht. Für die Jünger damals war das eine neue Erfahrung. Wir kennen quasi nichts anderes, weil wir Jesus nicht auf dieser Erde erlebt haben. Aber er hat seine Gegenwart verheißen. Er hat für seine Jünger gebetet und auch für uns. Es ist ihm wichtig, dass wir in der Verbundenheit mit diesem Gott leben. Dass wir diesen Gott besser kennenlernen und dass uns das zutiefst verändert. Dass wir das Einssein in Jesus erleben können. Dass wir lernen können, mit Unterschieden umzugehen. Dass wir Botschafter Christi sind in dieser Welt. Dass wir in seinem Namen zusammen in einem liebevollen Miteinander mit ihm Menschen dienen können. Das ist kein Spaziergang. Aber dazu hat Jesus uns seine Freude geschenkt, seine Liebe und sein Wort. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, zu überlegen, was heißt das für mich, was nehme ich mit, worüber will ich weiter nachdenken. Und vielleicht legt Gott dir in diesem Moment der Stille auch etwas aufs Herz, was du tun solltest, wo du jetzt vielleicht etwas bereinigen solltest, dir eine neue Sichtweise vermittelt, dein Herz vielleicht ganz neu weich macht und erfüllt mit seiner Liebe und Freude. Nehmen wir uns einen Moment. Unser Herr Jesus Christus, du menschgewordener Sohn Gottes, du hast den Jüngern damals und auch uns gezeigt, wer der Vater im Himmel ist und auf unbeschreibliche Weise geoffenbart, wie groß die Liebe des Vaters ist für die Schöpfung, für die Welt, für jeden Menschen. Und es tut mir leid, dass wir das so oft wenig wertschätzen, uns dessen bewusst sind und dass das oft so wenig Spuren in unserem Leben hinterlässt. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns durch deinen Geist dieser Liebe und der Gegenwart Gottes, deiner Gegenwart, noch viel mehr aussetzen. Und dass auch wenn du nicht physisch wahrnehmbar da bist, dass du trotzdem an uns wirkst und unter uns und durch uns. Und ich bitte dich, dass du speziell denen nahe bist, denen es nicht gut geht, die eine schwierige Wegstrecke zu absolvieren haben, die nicht gesund sind, wo sich eine Wolke über ihre Seele gelegt hat, die in schwierigen familiären Verhältnissen sind. Ich bitte dich, dass deine Gegenwart und dein Reden und dein Handeln wahrnehmbar wird für sie. Und dass du konkret auch eingreifst in Lebensumstände. Du lässt uns nicht allein in den Spannungsfeldern dieser Welt. Und ich bitte dich, dass wir dich in den kommenden Tagen und Wochen noch viel, viel stärker und intensiver und auf ganz neue Art erleben können. Deine Liebe, deine Freude und erleben können, dass du noch viel intensiver durch dein Wort zu uns sprichst. Amen.